British Foreign Minister David Cameron and his German opposite number Annalena Baerbock have called for a sustainable ceasefire in Gaza. The pair wrote a joint article for the UK's Sunday Times. In it, they say we must do all we can to pave the way to a sustainable ceasefire leading to a sustainable peace. The sooner it comes, the better. The need is urgent. Israel has the right to defend itself, but in doing so, it must abide by international humanitarian law. Israel will not win this war if its operations destroy the prospect of peaceful coexistence with Palestinians.
Mit diesen 70 Seiten wollen die Christdemokraten nun ein klares Profil zeigen. Das erste Grundsatzprogramm seit 2007. Ein Versuch, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und in die Zukunft zu blicken.
Wir sind wieder regierungsfähig. Sollte es zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen, wären wir bereit.
Und damit herzlich willkommen zur Episode Nummer 269 vom jugendpolitischen Podcast. Mit dabei ist Roman.
Moin, und ich darf grüßen Simon.
Hallo.
Gleich zu Beginn der heutigen Folge eine kurze organisatorische Notiz. Wir nehmen schon am Mittwoch dieser Woche auf. Das heißt, falls jetzt im weiteren Verlauf noch etwas passieren sollte, gerade zu unserem ersten Thema, wir wollen nämlich über die Situation in Gaza sprechen, dann haben wir das zum Stand der Aufnahme noch nicht gewusst. Wir wollen aber tatsächlich gar nicht so die tagesaktuellen Themen nachzeichnen und diskutieren, sondern hauptsächlich über einen Artikel sprechen, und zwar von David Cameron, dem britischen Außenminister, und Annalena Baerbock, bekanntermaßen der deutschen Außenministerin. Die haben in der Sunday Times, einer britischen Zeitung, einen Artikel veröffentlicht, genau zu der Frage, wie stehen eigentlich das Vereinigte Königreich und Deutschland zu der aktuellen Situation in Gaza und auch der Möglichkeit eines nachhaltigen Ceasefires, eines nachhaltigen Waffenstillstands. Ja. Und wir nutzen das so als Rumpf für unsere Diskussion, weil das sind ja zwei Diplomaten. Das heißt, jedes einzelne Wort in diesem Artikel wird genau überdacht sein, und deswegen kann man auch schön sich anschauen, was wurde wo erwähnt, was wird wie intensiv erwähnt, was wird weggelassen, und damit sozusagen dann eine Diskussion über das Größe ganzere starten.
Definitiv, genau. Der Artikel in der Sunday Times ist von letztem Samstag, also 16. Dezember, immer noch ziemlich aktuell eben, und tatsächlich, wie Roman gesagt hat, eine sehr, sehr spannende Brille, weil es eben genau diese westliche Brille ist, wie da auf den Konflikt geblickt wird, aber natürlich mit der Intention auch, die Welt anzusprechen, deshalb auch in einer englischsprachigen Zeitung veröffentlicht, um auch so ein bisschen Verständnis für die westliche Position in der Welt zu kreieren, denn Großbritannien und Deutschland sind ja aktuell mit ihrer Position, wenn man sich die UN-Resolutionsabstimmung anschaut, in der absoluten Minderheit. Und deshalb ist das natürlich ja ein diplomatisches Instrument hier, dieser Gastbeitrag. Und deshalb finde ich auch politisch für uns ziemlich spannend. Im zweiten Teil wollen wir dann nochmal kurz über das neue Grundsatzprogramm der CDU sprechen. Das ist ja an sich immer ein Papier, wo man versucht, über die Tagespolitik hinaus grundsätzliche Positionen eben festzuhalten dazu, wie steht man als Partei eigentlich zu den grundsätzlichen Fragen, die sich für Deutschland stellen. Eine allgemeine Kritik ist, dass dieses Programm allerdings sehr, sehr tagespolitisch bestimmt wurde, eben durch aktuelle Debatten. Da wollen wir auch nochmal kurz gegen Ende reinschauen, fokussieren uns aber heute auf diesen doch sehr spannenden Artikel in der Sunday Times, den ihr natürlich auch selber nachlesen könnt. Der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung. Der Artikel ist allerdings hinter einer Bezahlschranke. Das heißt, entweder ihr macht euch schlau im Internet, wie ihr trotzdem drankommt, oder ihr lasst der Sunday Times einen Euro oder so da, ich weiß nicht, dann kann man das auch lesen, genau. Ich werde auch im Beitrag jetzt zumindest noch relevante Passagen, über die wir gleich sprechen werden, natürlich zitieren, damit ihr unsere Debatte auch nachvollziehen könnt. Deshalb hört euch gerne erstmal den Beitrag an, und dann diskutieren wir über das, was Annalena Baerbock und David Cameron in der Sunday Times verzapft haben. Am Samstag letzter Woche veröffentlichte die Sunday Times einen Gastbeitrag zur Lage in Gaza, den der britische Außenminister David Cameron und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zusammen verfasst haben. Dort erklären beide die gemeinsame Position beider Länder zu einem möglichen Waffenstillstand in Gaza. Beide schreiben, dass sie verhindern wollen, dass der Konflikt länger als nötig anhält und dass man sich bewusst sei, dass dieses Bedürfnis in der Region und auch in den jeweiligen Heimatländern sehr verbreitet sei. Lediglich Extremisten wie Hamas wollen, dass wir in einem endlosen Zyklus von Gewalt gefangen bleiben, betonen die beiden Regierungsvertreter. Wir unterstützen einen Waffenstillstand, aber nur, wenn er nachhaltig ist, so ein Zitat. Trotzdem betont man, dass ein sofortiger und permanenter Waffenstillstand derzeit nicht die richtige Strategie sei. Er ignoriere, wieso Israel sich verteidigen müsse. Solange die Hamas die Waffen nicht niederlege, seien sie eine zu große Bedrohung. Doch die beiden richten auch deeskalierende Worte an die israelische Regierung. Zu viele Zivilisten seien umgekommen, Israel müsse sich an internationales Menschenrecht halten. Man müsse dafür sorgen, dass die Angriffe genauer zwischen Terroristen und Zivilisten unterscheiden. Zudem bräuchte es mehr humanitäre Hilfen, die in Gaza ankommen. Cameron und Baerbock enden damit, dass die vielen Toten auch Deutschland und Großbritannien dazu zwingen würden, sofort zu handeln, um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen. Der Gastbeitrag wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem die Zahl der Toten in Gaza beinahe 20.000 erreicht. 4 Tage vor der Veröffentlichung, am 12. Dezember, hatten die Vereinten Nationen eine Resolution für einen Waffenstillstand mit einer großen Mehrheit verabschiedet. 153 Nationen stimmten für Ja, 15 enthielten sich, 10 stimmten dagegen. Deutschland und das Vereinigte Königreich gehörten zu den Enthaltungen.
Mich persönlich interessiert, also die Position von Annalena Baerbock natürlich auch, aber die kennen wir ja schon ganz gut, weil wir halt einfach qua Staatsbürgerschaft viel mit ihren Amtsgeschäften zu tun haben.
Qua deutscher, junger politischer Podcast auch, ja.
Genau, aber mich interessiert auch wirklich die Position von David Cameron, weil einerseits das Vereinigte Königreich als ein sehr multiethnisches, kann man das im Deutschen sagen, multiethnisches Land, gerade in den städtischen Regionen, beispielsweise London, das auch eine große muslimische Community, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr interessant ist, wie da ein Außenminister mit umgeht und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es in dem Vereinigten Königreich ja auch noch sehr viele andere mächtige Personen gibt, beispielsweise den First Minister von Schottland ist Humza Yousaf, das ist der Nachfolger von Nicola Sturgeon, er seinerseits mit palästinensischen Wurzeln, sein Bruder ist tatsächlich Arzt in Palästina.
Oh wow, das wusste ich nicht.
Ja, also wirklich sehr interessant, ich kann euch den Twitter-Account von Humza Yousaf auf jeden Fall auch nur ans Herz legen, es ist immer ganz interessant, was er dazu schreibt und er hat schon eine sehr, das kann ich schon mal vorwegnehmen, eine sehr distinkt andere Positionierung, gerade mit dem Fokus auf das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung, als es die deutsche und auch der britische Außenminister oder Außenministerin hat und haben.
Ja, aber das stimmt, was du ansprichst, auch mit der multiethnischen Bevölkerung. Die Bilder sind ja auch viral gegangen von den großen pro-palästinensischen, pro-Gaza-Demonstrationen, Solidaritätsbekundungen, die es dort in den Londoner Straßen gab.
Wollte da nicht sogar irgendwie der Bürgermeister oder irgendwie ein Innenminister diese Proteste verhindern?
Ja.
Und die Polizei hat einfach gesagt, Jungs, das geht nicht, Demonstrationsfreiheit und hat dann das einfach stattfinden lassen.
Ich habe es nicht im Detail verfolgt, aber ich habe auch diese Nachricht mitbekommen, dass es da eben Versuch gab, das zu verbieten. Es ist ja auch eine deutsche Debatte gewesen, die wir auch schon hier im Jungpolitischen Podcast geführt haben, dass wir hier auch einen sehr, ich sag's mal, euphemistisch restriktiven Umgang hatten mit Blick auf Pro-Gaza-Demonstrationen. Aber deshalb, ja, es ist spannend, weil einerseits natürlich ist das von den beiden eben jeweiligen AußenministerInnen verfasst, vor allem auch an die Welt gerichtet, aber natürlich auch so ein bisschen ins eigene Land. Du hast es gerade für Großbritannien gut rausgearbeitet, aber natürlich gilt das Gleiche für Deutschland. Auch wir haben eine große muslimische Community, die sich in Teilen auch immer weiter ausgegrenzt führt und auch hier versucht dann Annalena Baerbock natürlich auch für die entsprechende Community vielleicht auch die deutsche Position zu erklären, natürlich aber dann auch eben für die Zivilbevölkerung in den anderen Ländern, die das deutsche und britische Abstimmungsverhalten auch zu den UN-Resolutionen zum Waffenstillstand eben bisher nicht nachvollziehen konnten. Wir können ja einmal, würde mich interessieren, wie würdest du generell den Artikel einordnen? Und dann können wir auf einzelne Passagen gehen, an denen wir uns vielleicht gestört haben oder die wir für besonders nennenswert halten. Aber was ist erstmal so deine Grundeinschätzung dazu, was dort gesagt wurde, was das Ziel dieses Artikels vielleicht auch so ein bisschen war?
Ich glaube, das Ziel dieses Artikels ist wirklich gewesen, zu beschwichtigen und auch darauf hinzuweisen, dass man auch die palästinensische Sicht und damit die palästinensische Sicht ist, finde ich eigentlich der falsche Begriff, weil es geht, dass man auch das Leid sieht, das halt auf dem Staatsgebiet von Gaza statt oder auf dem Gebiet von Gaza stattfindet. Das ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Und ich, um beispielsweise einen Satz rauszupicken, sie haben einfach klipp und klar geschrieben, das aktuelle Vorgehen verursacht zu viele zivile Opfer. Punkt. kein, ja, aber, sondern es sind einfach zu viele zivile Opfer. Und das finde ich, also es ist keine große Erkenntnis, aber dass man das einfach mal so klar hinschreibt, ist, denke ich, schon etwas, was auch richtig ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schon sehr, sehr, es hat jetzt nicht überrascht. Es gibt ein paar interessante Details, über die ich auf jeden Fall noch sprechen will.
Ja, nur kurz zu dem, weil du ja jetzt auf ein Detail schon eingegangen bist. Es ist aber schon krass, dass das für dich bemerkenswert ist, weil man hat das tatsächlich irgendwie so selten gelesen und gehört, eben von einer deutschen oder einer britischen Bundesregierung. Und deshalb stolpert man da fast schon drüber und denkt sich, oh, okay, das wird eingesehen, weil man liest ja immer noch davon, das israelische Militär, das heißt es ja dann sogar auch aus Deutschland, gibt sich größte Mühe, irgendwie ziviles Leid zu verhindern. Und wenn man sich dann eben anschaut, wie viele Tote, auch tote Zivilisten es gibt, dass auch die Rate sozusagen an Zivilisten, durchschnittlichen toten Zivilisten, deutlich höher ist als in einem durchschnittlichen Krieg, so dann ist ja dieser Sprech, den man sonst hört, eigentlich sehr widersprüchlich zu der Realität, die wir gerade in Gaza erleben. Und deshalb ist es ja fast erfrischend, obwohl es ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, wenn man solche Sätze liest. Aber deshalb stimme ich dir zu. Einerseits ja, es ist auf eine Art bemerkenswert, dass das hier festgehalten wird, aber leider eben auch nur deshalb, weil es bisher nicht gemacht wurde. Eigentlich sollte das ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass inzwischen sind wir bei 20.000 Toten, ein Großteil davon Zivilisten, viele Kinder, natürlich zu viele Menschen dort in Gaza umkommen, viel zu viele Zivilisten, die überhaupt nichts dafür können, warum Israel gerade den Gazastreifen angreift.
Da gehört natürlich zur kompletten Wahrheit auch dazu, dass es wurde ja am Anfang nur so als Vermutung rübergebracht und es erhärtet sich jetzt immer mehr und mehr, dass die Hamas taktisch zivile oder geschützte Objekte wie Schulen, wie Krankenhäuser nutzt, um die als Schutzschilder für ihre militärischen Einheiten, für ihre Tunnelsysteme, für ihre Basen zu verwenden. Und das Ganze kreiert ein Dilemma, wo es nicht notwendigerweise heißt, ach, deswegen ist jetzt die israelische Entscheidung zu schießen richtig, aber es ist zumindest ein Dilemma, dessen Kontext man einsehen muss, um die aktuelle Situation zu verstehen. Und das gehört da auch immer zur Wahrheit dazu.
Das stimmt natürlich, richtig. Aber schreiben mir sogar selbst Annalena Baerbock und David Cameron, the Israeli government should do more to discriminate sufficiently between terrorists and civilians. Aber auch hier frage ich mich dann, okay, danke, dass das eingesehen wird, dass das aktuell offensichtlich nicht genügend gemacht wird. Genau. Aber wie? Was soll das konkret heißen? Also, wofür setzt ihr euch denn jetzt ein? Wofür lobbyiert ihr bei der israelischen Regierung? Am Ende sind es dann leere Worte und wahrscheinlich, Worte, die genau gar nichts bewegen. Und deshalb deine Analyse finde ich vorhin richtig, vor allem beschwichtigen sollen. Weil das ist auch meine Einschätzung jetzt generell zu dem Artikel hier. Er ist, denke ich, dann doch vor allem gerichtet an die Audience außerhalb Großbritanniens und Deutschlands, die man eben die eigene Position darlegen möchte und so ein bisschen irgendwie sagen möchte, Leute, wir stimmen zwar bei den Vereinten Nationen nicht mit für einen Permanent Ceasefire, für eine dauerhafte Waffenruhe, wir wollen aber nicht, dass dieser Krieg auf Ewigkeiten weitergeführt wird, wir haben nur andere Gründe, dort nicht mitzustimmen. Und das ist ja vielleicht eine legitime Position, man muss sich dann natürlich die Gründe anschauen, die eben Großbritannien und Deutschland dazu veranlassen, dort nicht mitzustimmen. Und die werden natürlich auch genannt in diesem Artikel und die können wir auch so ein bisschen jetzt dann versuchen auseinanderzunehmen. Ich finde einmal allerdings, bevor wir auf die einzelnen Argumente eingehen, den Start oder den Beginn von dem Artikel schon interessant, wo ich direkt drüber gestolpert bin. Und zwar heißt es am Anfang, each death since October 7 is a tragedy. Und ich glaube, das ist schon wieder so ein Trigger für ganz viele Muslimen und Muslime, Palästinenserinnen und Palästinenser auf der Welt, dass man sich denkt, dieser Konflikt, dieser Krieg hat nicht am 7. Oktober begonnen. Ne? Es ist natürlich völlig klar, der 7. Oktober.
Aber das ist ein Beitrag zur aktuellen Situation und die aktuelle Eskalation hat am 7. Oktober begonnen. Man kann natürlich findet das, gibt es da immer relevante Vorfaktoren, ja, aber wenn man jetzt über die aktuelle Situation spricht, ist der Beginn der aktuellen Situation der 7. Oktober.
Ja, aber ich weiß ich nicht, ist der Beginn der aktuellen Situation nicht der sozusagen, seitdem die Blockade von Gaza zum Beispiel existiert? Du kannst immer ein Stück weiter zurückgehen. Natürlich ist der Auslöser für die aktuelle...
Ja, aber die Zäsur war ja die Terrorattacke.
Eine Zäsur war und eine entscheidende, die neueste, die Zäsur war dieser 7. Oktober. Und natürlich nicht falsch verstehen, ich will nicht die Wichtigkeit dieses 7. Oktobers runterspielen.
Ja, natürlich nicht.
Ich sage eben aber nur... dass dieser 7. Oktober hier so in den Fokus genommen wird in einem Op-Ed, das sich ja eigentlich fokussiert eben auf die aktuelle militärische Operation Israels, ist zum einen verständlich, weil der 7. Oktober dazugehört, aber wenn man dann direkt wieder beginnt mit jeder Tod am 7. Oktober und vom 7. Oktober an, wird das bei vielen Leuten wieder so ankommen, dass es eben all das relativiert, was vor dem 7. Oktober passiert. Und das ist, wie ich es auch wahrnehme, der größte Kritikpunkt von vielen Muslimen und Palästinensern und Palästinenserinnen. Das ist so an mich herangetragen worden, jetzt auch hier in Deutschland zum Beispiel in der Debatte, dass es so wirkt, als ob viele eben erst seit dem 7. Oktober diesen Konflikt verfolgen und immer nur vom 7. Oktober aus denken. Und da ist, wenn man dann einen Artikel schreiben soll, der eben diesen Menschen, die das schon viel länger verfolgen, die auch viel länger vielleicht über Familien und Angehörige Teil von dem Konflikt sind, wenn man mit so einem Satz öffnet, wirkt das wieder eben wie diese westliche Ignoranz dem Thema gegenüber. Das ist so ein bisschen meine Sorge.
Also um vielleicht nochmal klar zu machen, was du sagen willst, also du probierst nicht, um wirklich nur alle Missverständnisse auszukommen, du probierst natürlich nicht den 7. Oktober irgendwie inhaltlich zu legitimieren, sondern es
wir geht ihm nur darum. Eine ausführliche Folge gewidmet, wo wir darüber gesprochen haben, wie unglaublich katastrophal, schrecklich, unmenschlich das war, was da passiert ist, und das steht natürlich nicht zur Debatte.
Genau, aber es ist auch einfach warum sitzen wir hier? Warum sitzen wir hier und diskutieren? Warum, würde ich zumindest den beiden noch unterstellen, warum haben David Cameron und Annalena Baerbock diesen Artikel verfasst? Es geht ja darum, dass man die Zukunft oder die Gegenwart und die Zukunft, die sehr nahe Zukunft, positiv beeinflussen kann, dass das unfassbare Leiden aktuell gerade in Gaza, dass das endet. Und um dieses Ziel zu erreichen, hast du recht, dass da diese zeitliche Beschränkung, dieser zeitliche Rahmen, 7. Oktober und was danach passiert, also 7. Oktober Punkt und was danach passiert ist Punkt, dass das nicht ausreicht, um wirklich einen sinnvollen Vorschlag für die Lösung ist das falsche Wort, aber die Verbesserung der Situation
zu ermöglichen. Wir haben eine andauernde Siedlergewalt zum Beispiel im Westjordanland, schon vor dem 7.
angesprochen
Oktober nochmal verstärkt durch, die auch angesprochen wird, aber deshalb frage ich mich, vor allem wenn es um das so ein sensibles Thema wie Tod und Mord geht, warum wird eben diese Siedlergewalt vor dem 7. Oktober dann durch diesen Satz sozusagen fast relativiert, ne? Also das ist einfach ungeschickt, weil das kann ja auch nicht im Interesse von Annalena Baerbock und David Cameron gewesen sein.
Anlass des Artikels sind die aktuellen Entwicklungen und deswegen...
Das verstehe ich natürlich.
Ja, aber ich verstehe auch deinen Kritikpunkt, ja. Genau. Dann ein Punkt, den ich total interessant fand, und du hattest das ja auch, glaube ich, mit Verweis auf Haaretz, habe ich das...
Haaretz, ich weiß auch nicht genau, wie das ausspricht. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Säkuläre, liberale, israelische Tageszeitung ist das, ja.
Und du hast ja da auch dann eigentlich die Position oder die Analyse, ich weiß nicht, ob eines Kommentars oder in dieser Zeitung wiedergegeben, dass Netanyahu ja vor dem 7. Oktober die Hamas geschickt genutzt hat, um eine Zwei-Staaten-Lösung oder ein Bewegen dahin zu verhindern, weil das natürlich mit der Hamas, wenn man das so als Bedrohungslage hat, die natürlich hat man am 7. Oktober gesehen, nicht nur irgendwie eine imaginäre Bedrohungslage, sondern eine tatsächliche Bedrohungslage ist. Aber wenn man damit so spielt, dass man damit dann jede Annäherung erstmal blockieren kann aus taktischen Gründen.
Das hieß man inzwischen auch in der New York Times, wollte ich nur nochmal sagen. Genau, also das ist eigentlich bekannt, dass Netanyahu bewusst die Hamas eben als Gegenspieler gegen die PLO im Westjordanland aufgebaut hat, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern.
Und in dem Artikel von Baerbock und Cameron steht der Satz drin, wenn wir die Hamas weiter an der Macht lassen in Gaza, wäre dies eine permanente Roadblock, eine permanente Straßensperre für den Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist ja eigentlich genau analysiert von wegen Benjamin Netanyahus Taktik, die Hamas zumindest zu dulden, ist eine permanente Straßensperre auf dem Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Also da haben sie eigentlich perfekt den Fehler von Netanyahus Politik analysiert.
Richtig, Genau, und das ist so ein bisschen auch was, was sich, wenn ich durch den Artikel ziehe, ist ja auch klar, dass sie hier nicht die dann explizit dann die israelische Regierung und Benjamin Netanyahu kritisieren, leider in dieser Herangehensweise. Aber das ist häufig eben, was hier passiert ist an verschiedensten Stellen, dass ich das Gefühl habe, ja, das, was ihr sagt, ist richtig, aber warum ist Hamas so stark? Das ist eben genau das, was die Politik von Benjamin Netanyahu gewesen ist und die israelische Regierungspolitik der letzten Jahre, die genau da eben zu geführt hat, zu dem, was sie hier kritisiert. Und das ist eine der entscheidenden Stellen. Genau, eine andere, die ich diesbezüglich gefunden hatte, um dein Argument nochmal zu unterstreichen, war: Only extremists like Hamas want us stuck in an endless cycle of violence. Da dachte ich mir, ja. Only extremists like Hamas. Hamas ist ja bewusst, wie du es gerade nochmal dargestellt hast, eben unterstützt worden von Benjamin Netanyahu, um diesen endless cycle of violence zu haben, der die Zwei-Staaten-Lösung verhindert. Ich würde sagen, dieser Cycle of Violence ist leider nicht nur gewollt von Hamas, sondern er ist auch von Extremistinnen und Extremisten der politischen Rechten in Israel gewollt, die jetzt teilweise auch in der Regierung sitzen und dort die Politik bestimmen. Also gerade diese Aussage, genau, es ist natürlich only extremists like Hamas, sie sagen nicht only Hamas, aber also hier finde ich, muss man klar sagen, extremists like Hamas auf der einen Seite und die Extremistinnen und Extremisten in Israel auf der anderen Seite unterstützen diesen endlosen Zyklus von Gewalt, um eben die Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Genauso wie Hamas nicht an der Zwei-Staaten-Lösung interessiert ist, ist es die politische Rechte in Israel nicht.
Auch wenn es natürlich, du hast es nicht behauptet, auch wenn es aber natürlich trotzdem Unterschiede zwischen einer islamistischen Terrororganisation gibt und gewählten Regierungsmitgliedern.
Es ging um den Punkt,
genau.
Möchte man die Zwei-Staaten-Lösung durch einen endlosen Zyklus von Gewalt verhindern, richtig?
Exakt, genau. Und du hattest das, wir hatten es am Anfang auch schon gesagt, gerade auch diese Siedlerparteien, die in dieser rechtsextremen Regierung von Benjamin Netanyahu sitzen, verunmöglichen ja auch einen palästinensischen Staat oder verunmöglichen den immer mehr einen palästinensischen Staat im Westjordanland. Dort werden ja teilweise Siedlungen und Straßen explizit mit dem Anliegen gebaut, bekannte Transportrouten oder Verkehrsrouten im palästinensischen Westjordanland zu blockieren, wodurch dann wirklich unfassbare Einschränkungen des täglichen Lebens dann auch verursacht werden. Und das ist einfach nicht förderlich, jenseits davon, dass es einfach auch völkerrechtswidrig ist.
Definitiv. Ich finde, ein zentraler Begriff, vielleicht sogar der zentrale Begriff, den Annalena Baerbock und David Cameron versuchen, hier herauszuarbeiten, ist der von Sustainable Peacefire. Oder kontrastiert wird auch benutzt Unsustainable Ceasefire. Peacefire habe ich vorhin gesagt, Ceasefire natürlich. Ja, also Sustainable Peace, Sustainable Ceasefire und Unsustainable Peace, Unsustainable Ceasefire. Das sind so die Punkte, um die es hier geht. Und die Idee dahinter ist eben zu sagen, wir sind aktuell gegen ein permanentes Ceasefire, weil wir es für nicht nachhaltig, für unsustainable halten. Und wir sind eben erst dann für einen Waffenstillstand, wenn wir ihn für nachhaltig halten. Das ist eben die Idee, die rübergebracht wird. Ich würde dann aber sozusagen kontrastierend hinstellen, ich verstehe den Gedanken, aber ich bin auch dann nur für einen Krieg, wenn er sustainable ist und wenn er nachhaltig ist. Und ich bin dann gegen einen Krieg, wenn er unsustainable ist und nicht nachhaltig ist. Und ich würde unterstützen, ja, einfach zu sagen, Waffenstillstand, nichts passiert, danach sozusagen, wir lassen Hamas in Ruhe, den Gazastreifen in Ruhe, das wird nicht zu einer nachhaltigen Lösung führen, bin ich bei euch. Aber euer Gegenentwurf, einen unnachhaltigen Krieg zu führen, der jetzt weiter in Gaza dafür sorgen wird, dass weitere Zivilistinnen und Zivilisten sterben, dass immer weiter die Ressentiments ansteigen werden, dass man natürlich Infrastruktur von Hamas zerstören wird, die dann aber eben, wie wir es seitdem dieser Krieg eben in dieser Art geführt wird, seit 2005 immer wieder erleben, dass alle 5 Jahre ein neuer Krieg ausbricht, weil Hamas neu wieder angreift, weil es wieder keine politische Perspektive gab, die eben auch weder von Hamas noch von der israelischen Regierung wirklich geboten wurde. Also warum soll ich dafür einen Krieg führen? Dafür, dass wir auch immer weiter in diesem Zyklus sind. Denn ein Krieg ist, finde ich, nur dann nachhaltig, wenn man mir nennen kann, was das Ziel ist. Wenn man mir erklären kann, wofür ich den Krieg führe und wo er hinführt.
Ein Selbstverteidigungskrieg. Also ich würde sagen, also Kriege an sich sind ja eigentlich etwas, was nicht nachhaltig sind. Also es geht um Selbstverteidigungskriege.
Genau, also eben, ja, genau, die Idee des israelischen Kriegs, wenn er nachhaltig wäre, wäre zu sagen, wir führen einen Krieg gegen Hamas, denn wir haben folgenden Plan, eben dort eine bestimmte Regierung zu installieren, zum Beispiel, die dann getragen von der Zivilbevölkerung, was wir eben sicherstellen durch irgendwie verschiedene Räte oder so, dauerhaft eben ein gemeinsames Zusammenleben ermöglicht. Das wäre irgendwie ein nachhaltiger Plan, aber den gibt es ja gerade nicht. Israel führt diesen Krieg ohne einen nachhaltigen Plan, ohne zu wissen, was danach passieren soll. Und auch der Westen unterstützt diesen Krieg, der aber gar kein nachhaltiges Ziel hat, das irgendwie die Perspektive bietet, aus diesem Zyklus auszubrechen. Und deshalb würde ich sagen, ja, aber warum gilt es denn nur für das Ceasefire, dass es sustainable sein muss? Ich finde auch der Krieg, auch War, has to be sustainable. Ja, und so würde ich eben dieses Argument, das, was ja so ein bisschen das Hauptargument von Annalena Baerbock und David Cameron ist, aushebeln.
Ja, also dass man sozusagen wirklich nur die eine Seite der ominösen Münze beleuchtet.
Ja.
Und also jetzt auch so ganz persönlich in meiner Beobachtung, gerade am Anfang der Militäroperation, wo man gesagt hat, ja okay, wir teilen den Gazastreifen auf in Nord- und Südgaza, und im Süden, wenn man da hingeht, es wird zwar schwierig, dass knapp 1 Million Leute dahin fliehen müssen und auch die riesige Anzahl an Menschen dann im Süden, das wäre eine riesige humanitäre Herausforderung, aber das ist ja zumindest ein Ansatz von Chance gewesen, aber das ist so etwas halt aktuell nicht im signifikanten Maßstab gibt, dass auch im Süden im großen Stile bombardiert wird und Ziele angegriffen wird. Das ist ja wirklich nur eine Facette, um zu zeigen, dass die aktuelle Kriegsführung alleine schon nicht nachhaltig ist.
Human Rights Watch spricht ja sogar schon davon, dass eben Hunger als Kriegswaffe aktuell eingesetzt wird in diesem Krieg, was ja auch ein Menschenrechtsverbrechen ist.
Jetzt wäre, wenn das der Fall wäre? Also man muss natürlich immer gucken, gerade bei solchen Sachen geht es auch um Intentionalität, aber
Ja, es ist, was Human Rights Watch sagt. Die haben wahrscheinlich einen besseren Überblick als ich jetzt. Also ich kann das jetzt nicht einordnen. Deshalb muss ich mich auf NGOs verlassen, was die da sagen. Aber das ist ja über die viele NGOs hinweg. Ärzte ohne Grenzen erzählen ähnliche Sachen wie Amnesty International, erzählen ähnliche Sachen wie Human Rights Watch. Das heißt, ich würde sagen, dieser Krieg ist nicht nachhaltig. Und damit fällt so ein bisschen eben das Argument dann auch herab.
Ja. Und diesen Gedanken, also das haben sie nicht erwähnt, aber ich finde die logische Konsequenz dieses Gedanken, den du ja gerade so schön dargelegt hast, erwähnen sie, weil sie sagen, Israel wird diesen Krieg nicht gewinnen, wenn die Militäroperation die Aussicht auf eine friedvolle Koexistenz mit den Palästinensern zerstört. Und das ist ja das ist wirklich der springende Punkt, den sie jetzt nicht so explizit herausgearbeitet haben wie du, das muss man ihnen vorwerfen, aber das ist die zentrale Erkenntnis. Also wenn es jetzt wirklich dieses unermessliche menschliche Leid immer und immer weiter gibt, dann zerstört man sich damit wirklich die Möglichkeit, dass man innerhalb dieser Generation und gegebenenfalls auch der nächsten Generation eine friedvolle Koexistenz ermöglicht. Und das ist der zentrale Punkt, bei dem man abwiegen muss zwischen den konkreten Vorteilen, die Militäroperationen haben, dass man wirklich Infrastruktur der Hamas zerstört. Und das findet ja statt. Und das wäre etwas, wo man sagen würde, wenn man das mit geringen zivilen Opfern schaffen würde, dieses Ziel zu erreichen, dann wäre das ja etwas Positives. Aber was auf der, das wäre sozusagen auf der Haben-Seite, aber was dann auf der negativen Seite einfach immer und immer und immer mehr ins Gewicht fällt, sind diese immensen Zahlen an toten Zivilisten, an toten Kindern, und dass das jegliche Aussicht auf eine friedvolle Koexistenz zerstört, ist der zentrale Punkt.
Genau.
Und diese Gewichtung, das gibt es schon Andeutung, beispielsweise auch schon seit längerem von den USA. Biden hat ja diesen Satz gemacht, wiederholt nicht unsere Fehler, beispielsweise im Irakkrieg. Und das ist der wichtige Punkt. Es ist schon
zu spät, wahrscheinlich, würde ich sagen.
Ja.
Aber gut, es ist nie zu spät, noch mehr ziviles Leid zu verhindern. Aber die Fehler sind schon, sag ich mal, in Zahlen von Tausenden getätigt worden hier.
Und da ist jetzt aber die Frage, das ist richtig analysiert. Die Frage ist aber, inwieweit das denn politisch konkret gerade vom Vereinigten Königreich, Deutschland und natürlich dann auch den Vereinigten Staaten denn konkret so umgesetzt wird. Weil man probiert schon nach Möglichkeiten die israelische Regierung dazu zu bewegen, mehr auf die humanitäre Situation zu achten.
Das stand aber, ob ja das auch so explizit in diesem Gastartikel hier, genau.
Aber ob das in dem Umfang tatsächlich passiert, und da würde ich wahrscheinlich sogar die größte Verpflichtung bei den US-Amerikanern sehen, weil sie einfach den größten Einfluss haben, ob das in dem Umfang geschieht, wie es wirklich sein müsste, um diesem eigenen Anspruch, ja, dass man halt diese Aussicht auf die friedvolle Koexistenz nicht zerstört, ob das passiert, das würde ich auf jeden Fall mit einem Fragezeichen versehen.
Definitiv, ja. Vielleicht nochmal ein Punkt, wie Annalena Baerbock und David Cameron nochmal sozusagen ein Argument vorgebracht haben gegen die Ceasefire-Resolution in der UN sozusagen, also nicht explizit mit Referenz dazu, aber eben gegen das Ceasefire aktuell, wo man sich halt nicht klar beteiligt hat. Da heißt es, let us imagine that we did press Israel to cease all military operations forthwith, would Hamas stop firing rockets? Und dann noch ein paar weitere Fragen. Also wenn wir uns vorstellen, wir sagen auf einmal, wir bringen Israel dazu, alle Militäroperationen einzustellen, was passiert denn dann? Hört dann Hamas auf, irgendwie Raketen zu feiern? Werden die Geiseln freigelassen und so weiter und so fort? Wahrscheinlich nicht, aber, und das ist dann wieder der Punkt, wozu führt denn die Fortführung des Krieges? Also, wenn ihr auf der einen Seite das Ceasefire, eben gegen das Ceasefire spricht, müsst ihr auf der anderen Seite erklären, warum euer Krieg besser ist. Und ich würde genauso sagen, wozu führt denn die Fortführung des Krieges? Ihr werdet hier und da Infrastruktur von Hamas zerstören. Ihr werdet vielleicht den nächsten Angriff um ein paar Monate, paar Jahre nach hinten verlegen können. Ihr werdet aber diese Region aufgrund von geschürten Ressentiments tausenden Zivilisten zu einem solchen Pulverfass machen, dass Frieden immer und immer unwahrscheinlicher wird. Und deshalb nochmal eben der Punkt, wer für sich gegen ein Ceasefire ausspricht, muss erklären, warum der Krieg die bessere Option ist. Und du hast es gerade schon angesprochen, ja, es wird auch darauf angegangen, eben, es werden die extremistischen Siedler verurteilt im Artikel. Man sagt eben, es gibt auch Extremist Settlers, die gegen die Two-State-Solution wären. Aber da denke ich mir, ja, wie Extremist Settlers, das ist das Extremist Government. Wir haben Settlerparteien, Siedlungsparteien in der israelischen Regierung. Es sind nicht nur die extremistischen Siedler, es ist die israelische Regierung, die die Zwei-Staaten-Lösung verhindert, weil sie eben von Extremisten regiert und angeführt wird. Und das wird in diesem Artikel unterschlagen. Und damit wird eben runtergespielt, dass es eben auch die andere Seite, dass es auch Israel ist, das aktuell gegen eine nachhaltige Lösung, einen nachhaltigen Frieden sich einsetzt. Und damit ist es natürlich am Ende, was jetzt auch nicht anders zu erwarten war, aber wieder, wie sagt man das auf Deutsch, partisan, wieder einnehmend nur für die eine Seite geschrieben.
Einseitig, ja. Genau.
Einseitig, und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Gastartikel die Gemüter auf der Welt gegenüber Deutschlands und Großbritanniens Enthaltung bei den UN-Resolutionen wirklich, wie sagt man, die Gemüter beruhigt haben könnte. Das glaube ich nicht.
Und es ist ja wirklich wir müssen jetzt dieses ganz große Fass nicht aufmachen, aber vielleicht nur eine Facette davon. Bei der ganzen Diskussion über das Thema Antisemitismus, wo die aktuellen Entwicklungen in Deutschland wirklich besorgniserregend sind, ebenso natürlich auch bei dem antimuslimischen Rassismus. Aber beim Thema Antisemitismus ist der zentrale Punkt inhaltliche Kritik an der israelischen Regierung ist nicht antisemitisch, und dass man hier dann auch hart sagt, wir haben eine Regierung, mit der müssen wir, die demokratisch gewählt ist, aber mit der müssen wir jetzt irgendwie umgehen, und wir finden die Taktik gerade von den extremen Regierungsmitgliedern und natürlich dann auch von Netanyahu, der als Anführer dieser Regierung natürlich auch eine Verantwortung für alle Regierungsmitglieder hat, unverantwortlich und nicht zielführend, und das steht da nicht drin, und das ist wahrscheinlich der große Punkt, ja, den man dem Artikel vorwerfen muss. Und das wäre ja vielleicht dieser Versuch gegeben, die Hand zu reichen in Richtung der muslimischen Communities, aber es sind ja nicht nur die muslimischen Communities, ja, die Situation kritisieren. Das wäre es gewesen. Das wäre der eine Versuch mal gewesen, mehr zu machen als nur das, was man hätte erwarten können. Ja. Und deswegen kommen wir eigentlich jetzt zu unserem Anfangsfazit schon wieder zurück. Also es war ein Beschwichtigungsversuch mit der Betonung auf Versuch.
So würde ich es auch einordnen. Leider, Chance verfehlt, denke ich, das richtige Fazit. Ähnliches, finde ich, kann man wahrscheinlich auch für das CDU-Grundsatzprogramm sagen. Bevor wir das Urteil fällen, sollten wir vielleicht aber erstmal erfahren, was drinsteht. Roman hat uns da auf den neuesten Stand geholt.
Nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 hatte sich die CDU dazu entschieden, ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. Bei der Entwicklung dieses neuen Programms haben verschiedene Fachkommissionen und Regionalkonferenzen mitgewirkt. Auch die Parteimitglieder wurden an dem Prozess per Mitgliederbefragung beteiligt. Der finale Entwurf wurde dann von einer Programm- und Grundsatzkommission unter der Leitung von Generalsekretär Carsten Linnemann erarbeitet. Anfang letzter Woche wurde der finale Entwurf des vierten Grundsatzprogramms der CDU nun auf einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Das Thema Migration steht im Grundsatzprogramm unter dem Motto Mut zur Leitkultur. Nur wer sich zu dieser Leitkultur bekenne, könne sich auch integrieren und deutscher Staatsbürger werden. Unter Leitkultur falle die Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen, der Rechtsstaat, Respekt und Toleranz, das Bewusstsein von Heimat und Zugehörigkeit sowie die Anerkennung des Existenzrechts Israels. Zukünftig sollen Asylverfahren auch in sicheren Drittstaaten möglich sein. Des Weiteren heißt es im Programm, dass Muslime, die unsere Werte teilen, zu Deutschland gehören. In der Energiepolitik fordert die CDU eine Kehrtwende im Hinblick auf den Atomausstieg. Man könne auf diese Energiequelle aktuell nicht verzichten. Allgemein spricht sich die Partei bei der Bekämpfung des Klimawandels für Technologieoffenheit und Anreize aus. In der Gesellschaftspolitik wird die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahrs für alle Schulabgänger gefordert. Außerdem sollten alle Kinder im Alter von 4 Jahren einen verpflichtenden Sprachtest machen müssen. Beim Thema Rente vertritt das Programm die Position, dass die Lebensarbeitszeit für diejenigen, die arbeiten können, steigen müsse. Wer nach Erreichen des Renteneintrittsalters weiterarbeiten möchte, soll dies durch eine sogenannte Aktivrente und steuerfreie Beiträge einfacher können. Außerdem fordert die CDU eine verpflichtende kapitalgedeckte Altersvorsorge. Wie zu erwarten, bekennt sich die CDU im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit zur Schuldenbremse. Schuldenfinanzierte Sondervermögen sollten nur in äußersten Ausnahmefällen eingerichtet werden dürfen. Beim Lieblingsthema von Dieter Nuhr und Co., nämlich dem Gendern, vertritt die CDU die Auffassung, dass sie als Partei für geschlechtergerechte Sprache sei, einen Genderzwang jedoch ablehne. Das neue Grundsatzprogramm soll Mitte Januar in Heidelberg vom CDU-Vorstand verabschiedet werden.
Der Satz aus dem Programm, der meines Erachtens nach am meisten Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hat, war ja der: Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Ist ja so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, sondern offensichtlich klar gedacht, kontrastiert eben zu dem, was Teil der Merkel-Ära noch war. Was eben ein Wolfgang Schäuble, ein Christian Wulff, eine Angela Merkel mal betont haben, und zwar: der Islam gehört zu Deutschland. Und ich würde sagen, gerade auf dem Boden dieses Satzes hat ja auch damals die AfD, groß Wahlkampf gemacht und eben sich da auch im politischen Spektrum klar gegen positioniert und gesagt: wir sind die Partei, die ihr wählen müsst, wenn ihr glaubt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und hier gibt es jetzt Fragezeichen, dann eine Kurskorrektur aus CDU-Sicht, wenn man sagt, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Nicht der Islam an sich, sondern nur die, die unsere Werte teilen. Ist das am Ende eine semantische Debatte, die keine Rolle spielt? Oder würdest du sagen, man kann hier tatsächlich wirklich einen politischen Umschwung innerhalb der CDU erkennen und festmachen
an diesem Satz? Man kann das so zu 100% analysieren, dass das ein Umschwung ist. Natürlich, ja. Also das soll ja bewusst insinuieren: ach was, es gibt aber viele Muslime, die nicht unsere Werte teilen. Und natürlich gibt es Probleme in allen Gesellschaftsschichten in Deutschland und natürlich auch bei muslimisch gläubigen Leuten, klar. Und das muss man auch dann detailliert in den Fachgremien und Fachministerien explizit so analysieren und dann Lösungen erarbeiten. Aber dieser Satz soll ja einfach nur provozieren. Ja. Er soll dieser Kontrast sein und dementsprechend ist er natürlich bewusst als Gegensatz dazu zu vertreten und zu verstehen. Und deswegen, das ist halt dieser Schritt, den man dann wirklich wieder hin zu diesem Konservativen und der Prä-Merkel-Ära und vielleicht auch dem AfD-Näheren dann schon gehen möchte.
Ja, weil natürlich kann man sagen, klar, wir hätten gern, dass alle Muslime unsere Werte teilen, das ist ja keine kontroverse Position. Deshalb, was dieser Satz machen soll, ist einfach zu revidieren, dass der Islam eben als solcher in Deutschland angekommen ist und Teil von Deutschland ist und in Aussicht so ein bisschen stellen, dass es irgendeine politische Möglichkeit gäbe, diesen Satz, der Islam gehört zu Deutschland, irgendwie zu negieren, irgendwas rückgängig machen zu können, irgendwie dafür zu sorgen, dass der Islam, was weiß ich, eingegrenzt wird, in seiner Ausbreitung zurückgefahren wird, dass es irgendeine Veränderung gibt zu dem Status quo, den es eben unter Angela Merkel, Wolfgang Schäuble und so weiter gab, mit dem Vorgängersatz. Und das passiert natürlich nicht. Also der Eindruck, der hier erweckt wird, dass dem dann auch irgendwie realpolitische Konsequenzen dann folgen können, ist Quatsch. Also ja, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Leider gibt es auch Muslime in Deutschland, die unsere Werte nicht teilen. Und da muss man dann gegen vorgehen. Aber eben in Kontrast zu dem Satz, der Islam gehört zu Deutschland, muss man einfach festhalten, ja, das ist so, genauso wie das Christentum gehört der Islam zu Deutschland und damit müssen wir umgehen und eben als Teil dieser Erkenntnis daran arbeiten, dass wir diesen Islam sozusagen dazu, oder Menschen, die an den Islam glauben, dann auch dazu bringen, unsere Werte zu teilen. Und deshalb ist dieser Satz so natürlich Quatsch, denn auch der Vorgängersatz, dem er sich eben entgegenstellen soll, der Islam gehört zu Deutschland, ist natürlich trotzdem immer noch richtig.
Wenn man sich dann noch weitere Themen anguckt, also es wird sehr tagespolitisch, das ist ja auch der größte Kritikpunkt, also beispielsweise, dass man so über die Atomkraft spricht, dann auch das, also Gendern beispielsweise als Thema, als dieses Kulturkampfthema, dass das aufgenommen wird, dass man einen Genderzwang ablehne, aber man sollte mir erst mal erklären, was ist denn ein Genderzwang, wo gibt es den, also es ist glaube ich einfach irgendwie
hingespielt. Ein Zwang nicht zu gendern inzwischen, der wird im Gesetz tatsächlich gegossen, ja.
Genau, dann auch bei der ganzen Rentenpolitik, also man kann natürlich aus einer ökonomischen Debatte darüber streiten, inwieweit sich Renteneintrittsalter bei manchen Gruppen mit der durchschnittlichen Lebenserwartung da dann auch erhöhen müssen, aber dass sie dann beispielsweise eine kapitalgedeckte Rente eingeführen wollen, wo ich grundsätzlich kein Problem mit diesem Konzept habe, aber das Problem bei einer kapitalgedeckten Altersversorgung in der aktuellen demografischen Situation ist ja, dass wir aktuell in einem Umlagesystem sind. Also das Geld, was aktuell eingezahlt wird ins Rentensystem von der arbeitenden Bevölkerung an die Leute, die in Rente sind, das wird ja sofort weitergegeben. Es gibt ja keinen Topf an Gold, wo dann irgendwie ein großer Puffer aufgebaut ist, sondern das Geld, was jetzt eingezahlt wird, wird sofort benötigt. Und wenn man davon dann einen Teil abschöpfen möchte, absplittern möchte, um den dann in gegebenenfalls sinnvolle kapitalgedeckte Varianten zu legen, verschlimmert das aktuelle Rentenproblem ja nur. Das ist etwas, was man schon früher hätte machen müssen, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, aber aktuell einfach die eine nette Idee ist, aber einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt. Genau, dann ist natürlich das Bekenntnis zur Schuldenbremse war total erwartbar. Ein interessantes Thema, über das auch schon häufig gesprochen worden ist und unser Bundespräsident hat es ja auch schon angelegt, ist der Bundespräsident auf jeden Fall auf CDU-Linie, ist die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahrs, damit die ganzen faulen jungen Leute jetzt mal der Gesellschaft
was beitragen,
zurückgeben.
Ja, das ist natürlich purer Populismus. Ich finde, in einer liberalen, freien Gesellschaft wie unserer sollte es den jungen Leuten selbst überlassen sein, was sie nach der Schule machen. Es ist natürlich schön und gut, wenn sie sich dazu entscheiden wollen, zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Das habe ich auch gemacht. Also ich habe jetzt nichts irgendwie gegen Gesellschaftsjahre und dagegen, sich eben entsprechend in der Gesellschaft zu beteiligen. Aber ich weiß nicht,
gefördert wird.
Also das ist auch klar.
Dass es gefördert wird, dass es beispielsweise bei Anstellungen später, dass es auch gewirksam gemacht werden kann, wenn es darum geht, was für Erfahrungsstufen hat. Also dass es gleichgestellt wird, wie beispielsweise, wenn man sich freiwillig dazu entscheidet, zur Bundeswehr zu gehen oder wie auch immer man sich für die Gesellschaft
engagiert. Genau, aber dieser verpflichtende Aspekt, ich weiß nicht, ob es so produktiv ist, eine Reihe von jungen Menschen, die eigentlich längst irgendwie was anderes in ihrem Leben machen wollen oder sich an anderen Orten in ihrem Leben sehen, irgendwie jetzt in einen solchen Kontext reinzuzwingen Und wie gesagt, selbst wenn man das normativ für gut empfindet, sich dafür zu entscheiden, was ich auch tue, muss ich ja am Ende sagen, ist es, finde ich, Teil der freien Entfaltung eines jeden einzelnen jungen Menschen zu entscheiden, was man eben nach der Schule macht.
Ich als jemand, der kein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat, fände das vielleicht auch deswegen gar nicht so schlecht, wenn es tatsächlich verpflichtend wäre, weil ich glaube, dass es einfach eine Bereicherung ist für viele Leute und tatsächlich gesellschaftlich dann auch etwas machen kann und allgemein dem ganzen Geist gut tut, wenn sich jeder da vielleicht ein Jahr oder auch ein halbes Jahr verpflichtend engagieren muss. Ich kann natürlich aber davon von dieser Meinung auch abstrahieren und weiß ganz genau, was die CDU jetzt tagespolitisch mit dieser Forderung machen möchte. Ja. Und das ist natürlich ablehnenswert.
Ja, eben dann populistisch zu sagen, ne, es braucht vor allem die jungen Menschen, die sich hier mal wieder ein bisschen mehr beteiligen. Ich würde sagen, was spricht denn dagegen, nach dem Berufsleben, bevor man in Rente geht, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einzuführen? Genau die gleichen Argumente aus meiner Perspektive, die gegen das für junge Menschen sprechen, aber warum fordert die CDU es nur für junge Menschen?
Ja, aber vor allem, wenn man schon bei der Rentenpolitik diesen Gedanken anbringt von wegen, hey, die Leute werden einfach viel zu alt und müssen länger arbeiten, impliziert ja, dass die Leute, die mit ihrem Alter im Durchschnitt jetzt in Rente gehen, ja noch fit genug sind, um Sachen zu machen, wie beispielsweise das freiwillige soziale Jahr nach dem Erwerbsleben. Also da beißt sich vielleicht der argumentatorische Strang der CDU auch selber in den Schwanz.
Ja, aber das eigene Wählerklientel möchte man hier natürlich nicht vergraulen.
Klar.
Das ist vor allem in den älteren Altersklassen zu finden. Ja, also mein Fazit ist wenig überraschend. Ich bin kein Fan vom Grundsatzprogramm. Ich bin auch kein Fan persönlich eben von der Entwicklung, die die CDU jetzt durchmacht, eben unter Friedrich Merz. Man kann aber natürlich darüber sprechen, jetzt aus parteitaktischer Sicht, ist das sinnvoll, was die CDU hier macht? Haben wir nicht auch vielleicht einen Rechtsruck in der Gesellschaft? Es ist ja, sage ich mal, die klassische Taktik von Angela Merkel 16 Jahre gewesen und auch das finde ich, was Olaf Scholz versucht zu kopieren, sich möglichst genau in der Mitte zu positionieren und die Politik zu machen, die der Medienwähler in Deutschland möchte. Das ist so ein bisschen der Eindruck der Merkel-CDU gewesen und der Eindruck der von mir, der Politik von Olaf Scholz. Das ist eben dann die Herangehensweise zu sagen, so decke ich am meisten Wählerinnen und Wähler ab. Die meisten Wähler sind irgendwie in der Mitte zu finden. Klassische Herangehensweise an Politik. Man kann aber eben auch sagen, ist das denn ein sinnvoller Weg, das zu machen? Vielleicht haben wir eine polarisierende Gesellschaft, vielleicht noch nicht so weit wie in den USA, aber es könnte in diese Richtung gehen, dass der Medienwähler vielleicht gar nicht mehr so viele Leute neben sich hat, sondern dass sich die Leute hinbewegen zu den Extremen. Und ich weiß nicht, ich sehe gerade aktuell keinen großen Anschwung des Linksextremismus, aber zumindest haben wir ein Erstarken des Rechten. Und so könnte man dann sagen, es ist für die CDU ja vielleicht sinnvoll, sich eben taktisch nach rechts zu begeben. Man könnte auch vielleicht sagen, vielleicht ist der Medienwähler inzwischen sogar einfach auf Friedrich Merz-Kurs. Ich habe die Hoffnung, dass das noch nicht so ist, aber ja, also ich bin da noch nicht ganz sicher eben, ob das die richtige Herangehensweise ist von Friedrich Merz. Ich glaube, dass eine Angela Merkel und ihr Kurs in der deutschen Gesellschaft leider aus meiner Perspektive, weil ich mir linkere Politik wünsche, immer noch sehr geschätzt ist, aber dass die Herangehensweise von Friedrich Merz sozusagen oppositionell populistisch vielleicht Sinn macht, aber dass das jetzt auch nicht die Politik ist, die sich die Deutschen in der Bundesregierung wünschen. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also interessiert mich sehr, was du dazu denkst.
Ich finde, man darf bei dieser Frage nicht zu kurzsichtig denken, weil natürlich in dem aktuellen Klima, gerade der Ablehnung der Ampel und deren Politik, dass man dort dann vielleicht auch ein Teil der Übereinstimmung mit der CDU-Positionierung auch einfach nur taktisch sozusagen als Ablehnung der Ampel-Regierung vielleicht auch deren Position hat und dass man dann aber möglicherweise mittelfristig dann wiederum andere Situationen hat und darum geht es ja sozusagen nicht nur die Momentaufnahme, wie Deutschland aktuell im Durchschnitt inhaltlich steht, sondern wie es dann über einen längeren Zeitraum sich immer wieder einpendelt, unabhängig von konkreten politischen Gegebenheiten. Aber deswegen bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das so strategisch klug ist. Wo ich mir aber auf jeden Fall sicher bin, ist, dass dieser unfassbare Fokus auf die Tagespolitik, und wir müssen die CDU jetzt nicht größer zeichnen, als sie ist, aber wenn es noch so etwas wie eine Volkspartei in Deutschland gibt, dann wäre es die CDU und dass diese Partei jetzt ein Grundsatzprogramm sich gibt, das eigentlich nur ein etwas erweitertes Bundestagswahlprogramm ist, das sehr tagespolitisch ist, ist, finde ich, wirklich, wenn man als CDU-Wähler an konstruktiver, konservativer Ideen für die Zukunft interessiert ist, ist es ja wirklich ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Also da hätte man sich dann halt auch die 6. Januar-Rede von März anhören können oder was weiß ich, wenn er mal wieder bei Bild TV, gibt es ja gar nicht mehr bei Bild TV, wäre das wäre dann vielleicht besser. Aber dieses Dokument dafür verwendet wird, ist ja wirklich dann aus mittel- und langfristiger Sicht problematisch.
Ja, also das jetzt sozusagen deine Antwort auf meine Frage, verstehe ich so, dass du eben sagst, ja, mit Ampelopposition lassen sich vielleicht kurzfristig Wahlen gewinnen und auch Prozente in Umfragen gewinnen, aber konstruktiv Politik machen und da dann auch mit Menschen zu überzeugen, dazu braucht es keine Anti-Ampel-Position, sondern dazu braucht es tatsächliche Ideenfindung für die Zukunft. Und dafür ist dann auch eigentlich so ein Grundsatzprogramm gedacht. Ja.
Und vor allem Carsten Linnemann hat sich ja hingestellt und gesagt, so, hier ist unser Grundsatzprogramm, wir sind regierungsfähig. Und das ist ja genau nicht die Schlussfolgerung, weil sie halt nicht ihre Regierungsfähigkeit, ihre Vision, ihre Idee, die mich wirklich interessiert hätten, da reingeschrieben haben. Sondern
vergiss einfach nur, das verpflichtende Jahr nicht. Das ist wirklich visionär.
Genau. Ja, aber also das ist kein Beweis für Regierungsfähigkeit, was die CDU hier vorgelegt hat.
Richtig, das ist Opposition.
Ja, unabhängig von der inhaltlichen Einschätzung der Position, die wir hier haben, ja.
Ja, und ich finde, damit hat es auch nicht viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als wir es ihm jetzt hier in ein paar Minuten noch gegeben haben im zweiten Teil vom Jungpolitischen Podcast. Ist allerdings doch eine sehr relevante deutsche Partei, deshalb gut, dass wir drauf geguckt haben.
Die relevanteste, ja, leider.
Okay, ist gut, aktuell dass sie relevant nicht hat. Die umfragenstärkste. Relevant ist sie ja aktuell weniger als Oppositionspartei, würde ich sagen. Aber in Zukunft könnte sie wieder sehr relevant werden. Deshalb gut, dass wir reingeschaut haben. Und wir können ja trotzdem dazu kommen, dass das ein schlechtes Papier ist zu diesem Urteil. Ich fand vor allem unseren ersten Teil heute aber tatsächlich ziemlich spannend. Ja,
ja, ich tatsächlich auch. Ich bin auch zufrieden. Aber weißt du, was schlecht ist?
Erzähl.
Wir hören uns wahrscheinlich in diesem Podcast nächste Woche hören wir uns nicht das am stimmt. Samstag wieder im Jungpolitischen Podcast, sondern erst am 6.1. Im nächsten Jahr. Deswegen schon mal einen guten Rutsch an alle Hörerinnen und Hörer des Jungpolitischen Podcasts.
Von mir auch.
Und wenn euch die wenn ihr Meinungen zu den beiden Themen habt, also ich glaube jetzt beim CDU-Programm wird euch das nicht so in den Finger jucken, was dazu niederzuschreiben, aber vielleicht ja doch, dann könnt ihr das einfach tun auf jupopodcast.wordpress.com oder einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung. Folgt uns gerne auf X, ehemals Twitter, @jupopodcast ist dort der Twitter oder X-Handle. Die Beiträge findet ihr ebenfalls verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und damit hören wir uns dann nicht nächsten Sonntag, sondern übernächsten Sonntag im neuen Jahr, im Jahr 2024 wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.